Vogelgrippe-Panik. Investigativjournalist Wisniewski spricht von riesiger Inszenierung. Studie, fast jeder zweite Deutsche sieht Islam als Bedrohung. Und weil die Bundeswehr Kasernen braucht, Pistorius stoppt Wohnungsbau für Familien. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die Vogelgrippe-Panik ist zurück. Zehntausende Tiere wurden bereits geschlachtet und auch die Medien verbreiten Angst. Etwa mit Schlagzeilen wie »Wenn tote Kraniche vom Himmel fallen« in der Wochenzeitung Die Zeit oder »Lässt die Vogelgrippe die Preise steigen« bei der Tagesschau? Doch wie gefährlich ist das Virus wirklich? Der Aufdeckerjournalist Gerhard Wisniewski sagte dazu gegenüber auf 1.
Ich habe ja kürzlich, was Sie gerade erwähnt haben, auch reagiert auf so einen Bildartikel zu diesem Thema. Wie gefährlich ist die Vogelgrippe? Und selbst die mussten ja zugeben, also für den Menschen schon mal praktisch 0,0. Ja. Und auch bei den Tieren sieht es ähnlich aus. Also die Beweislage ist extrem schwach.
Wisniewski spricht von einer riesigen Inszenierung, wie zu Zeiten von Corona. Doch was steckt dahinter? Welche Ziele könnte diese neue Kampagne verfolgen?
Der Bildartikel, den ich kritisiert habe, der hat ja schon also einen gewissen dramaturgischen Aufbau gehabt. Das heißt, er hat also erst mit der Angst gespielt, dieser Vogelgrippe, wann die und wie die auf den Menschen vielleicht überspringen könnte. Und dann ganz am Schluss hat er quasi die Erlösung verkündet, es gibt bereits einen Impfstoff. Er hat dann der Artikel noch so ein bisschen mit dem Neid gespielt. Ja, aber dieser Impfstoff für den Menschen, der sei nur für bestimmte Gruppen verfügbar, für Leute, die mit Federvieh zu tun hätten. Ja, da denkt sich natürlich ein Normalbürger, der jetzt Angst kriegt, verdammt nochmal, ich will auch diesen Impfstoff. Und schon haben wir eine Riesennachfrage.
Wie absurd das Ganze inzwischen wirkt, zeigt ein Posting des Gesundheitsministeriums. Dort wird tatsächlich empfohlen, sich gegen die normale Grippe impfen zu lassen, angeblich, um sich so vor einer Doppelinfektion mit Vogelgrippe zu schützen. Gleichzeitig bastelt ein Schweizer Labor an einem neuen Vogelgrippe-Virus. Warum und was das mit der aktuellen Panikwelle zu tun hat, erklärt Gerhard Wisniewski im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Die Medienkampagne zur Vogelgrippe nimmt in Deutschland also weiter Fahrt auf, begleitet von apokalyptischen Bildern. Doch zeigt diese Berichterstattung tatsächlich Wirkung? Auf 1 hat sich umgehört, in Zepernick, einer Gemeinde vor den Toren Berlins. Kein Dorf mehr, aber noch ländlich. Zwischen Regen und Herbststurm trafen wir nur wenige Menschen. Ihre Meinung war vielleicht nicht repräsentativ, aber eindeutig.
Nein, also ich persönlich habe keine Angst vor der Vogelgrippe und halte das auch nicht für Panikmache. Ist ja offensichtlich ein Tatbestand, dass viele tausend Vögel sterben, was ich sehr traurig finde.
Es ist ja mal schade um die vielen Tiere, die da verenden und die gekeult werden müssen und sowas alles. Also ist schlimm.
Ich sehe ein Problem darin, ob wir den Informationen, die wir bekommen aus den Nachrichten, aus den Medien, auch so wirklich stimmt. Das ist entweder glauben oder nicht glauben. Wenn das wirklich so sein sollte, wiederholt sich ja das Spiel jedes Jahr.
Bis heute bleiben zentrale Dokumente aus der Zeit vor Corona unter Verschluss. Kritiker sprechen von gezielter Geheimhaltung. Ein besonders mysteriöses Ereignis war das Planspiel Blue Orchid der Europäischen Union rund ein Jahr vor Beginn der Corona-Politik. Dabei ging es um die absichtliche Freisetzung eines Krankheitserregers. Über Inhalt und Ablauf ist nicht viel bekannt und nach dem Willen der EU-Kommission soll das auch so bleiben. Die Behörde verweigerte dem Belgier Frédéric Baldan jetzt den Zugang zu den Unterlagen. In ihrer Antwort heißt es wörtlich, es besteht kein überwiegendes öffentliches Interesse. Auffallend ist vor allem die zweite Begründung. Eine Offenlegung dieser Dokumente würde Einzelheiten über die Organisation von Vorbereitungsübungen offenlegen. Der Begriff Übungen, also Mehrzahl, lässt vermuten, dass weitere Planspiele stattfanden, möglicherweise nicht nur vor Corona, sondern auch im Hinblick auf zukünftige Krisen. Der österreichische EU-Abgeordnete Gerald Hauser von der FPÖ kritisiert die Entscheidung scharf. Solange Brüssel schweigt, bleibt der Verdacht bestehen, dass es hier etwas zu verbergen gibt. Hauser kündigte eine parlamentarische Anfrage an, um die EU-Kommission unter Druck zu setzen. Kaum gegründet, schon im Visier. Die Initiative Make Europe Healthy Again, kurz MEHA, sorgt in Brüssel für Aufsehen. Der internationale Zusammenschluss wurde von der österreichischen Ärztin Dr. Maria Hubmann-Mock ins Leben gerufen und erst vor wenigen Tagen im EU-Parlament vorgestellt. Doch noch bevor die Arbeit richtig beginnt, hagelt es massive Angriffe. Die angeblich unabhängige Plattform Health Policy Watch bezeichnete MEHA wörtlich als Zusammenschluss von Impfgegnern, rechtsextremen Politikern und Vertretern der alternativen Medizin. Besonders empört zeigt sich die Pharmalobby über eine Aussage von Hubmann-Mock, wonach die Europäische Arzneimittelagentur EMA zu 90% von der Pharmaindustrie finanziert werde. Genau gegen diesen Einfluss von Big Pharma richtet sich jedoch die neue Initiative. Laut dem EU-Abgeordneten Gerald Hauser, der das Projekt unterstützt, versuche MEHA Gesundheit
gesamtheitlich zu sehen, nicht reduziert auf einen Punkt. Das ist also ein Konzept, das bis hin zur psychischen Erkrankung geht. Es geht einfach darum, die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Menschen zukünftig weniger krank werden und damit weniger das Geschäft der Pharmaindustrie gemacht wird, sondern wir haben die Aufgabe, uns um den Patienten Mensch zu kümmern.
Wie krank das europäische Gesundheitssystem tatsächlich ist, erklärt Gerald Hauser im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Kritische Stimmen gegen die Pharmaindustrie sollen künftig ganz unterdrückt werden, wie auch die Pläne von EU und WHO zur sogenannten Desinformation zeigen. Damit wir Sie, verehrte Zuseher, auch künftig umfassend über die Machenschaften von Big Pharma informieren können, benötigen wir Ihre Unterstützung. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Laut einer aktuellen Studie der Universität Hohenheim glaubt fast jeder zweite Deutsche, 49%, dass der Islam die Gesellschaft unterwandert. Noch deutlicher ist der Befund bei der Meinungsfreiheit. 64% sind überzeugt, man dürfe nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist zu gelten. Während die Forscher darin ein rechtspopulistisches Weltbild erkennen wollen, zeigt das Ergebnis in Wahrheit etwas anderes. Ein wachsendes Misstrauen gegenüber Politik, Medien und den offiziellen Systemerzählungen. Auch in Österreich zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Laut einer Studie der Universität Salzburg neigen rund 20% der Bevölkerung zu sogenannten Verschwörungsmythen. Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch erklärt das mit einem geringeren Vertrauen in Institutionen. Und tatsächlich zeigt sich, das Vertrauen in das herrschende System bröckelt. Immer mehr Menschen durchschauen die Narrative, erkennen Widersprüche und bilden sich ihre eigene Meinung. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnitz sagte dazu, die Zeitspanne, bis sich vermeintliche Verschwörungstheorien als Praxis herausstellen, wird immer kürzer. Die Zahl der Aufgewachten steigt unaufhaltsam. Am Montag berichteten wir über den zunehmenden Anteil von Schülern in Österreich, die zu Hause nicht Deutsch sprechen. Auch in Deutschland ist diese Entwicklung spürbar, etwa in Niedersachsen. Das geht aus dieser Anfrage des Landtagsabgeordneten Josef Rakitzky von der Werteunion hervor, die auf 1 vorliegt. Demnach liegt der Anteil von Migranten an Hauptschulen in Niedersachsen teils über 50%. Besonders hoch sind die Werte im Landkreis Wolfenbüttel mit über 53%, im Landkreis Vechta mit mehr als 54% und in der Stadt Wolfsburg sogar mit knapp 58%. Ob der wachsende Einfluss des Islam oder die Veränderungen an den Schulen, all das prägt längst das Erscheinungsbild deutscher Städte. Und genau darum tobt derzeit die sogenannte Stadtbilddebatte, ausgelöst vom deutschen Kanzler Friedrich Merz. Mittlerweile beteiligen sich auch andere Politiker, etwa CDU-Gesundheitsministerin Nina Warken oder der Grünen-Vorsitzende Felix Banaschak. Die Diskussion wird immer schärfer, doch die entscheidende Frage bleibt, geht es dabei wirklich um Inhalte oder ist das alles nur ein Ablenkungsmanöver, um die Bürger in die Irre zu führen? Auf 1 wollte es genau wissen und hat Sie, verehrte Zuseher, gefragt. Glauben Sie, dass die Regierung im Zuge dieser Stadtbilddebatte ihre Politik tatsächlich ändern wird? Das Ergebnis auf unserem Telegram-Kanal war eindeutig. 96% sagen Nein. Nur 4% erwarten eine Kurskorrektur oder zumindest Bewegung bei den etablierten Parteien. Nur wenige Tage nach der Hausdurchsuchung bei dem Publizisten Norbert Bolz folgt bereits der nächste Fall staatlicher Repression. Diesmal traf es einen Aktivisten der Identitären Bewegung. Der Vorwurf: Beteiligung an einer Aktion vor dem Karlsruher Schloss im Juni 2024. Damals wurde eine riesige Deutschlandflagge ausgerollt und Pyrotechnik gezündet. Die Ermittlungsbehörden werfen dem Aktivisten nun einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vor. Am frühen Morgen rückten rund 20 vermummte Polizeibeamte zu einer Großrazzia in der Nähe von Halle an der Saale aus. Laut auf 1 vorliegenden Informationen wurden dabei alle Wohnungen des Hauses durchsucht, obwohl offiziell nur gegen eine einzige Person ermittelt wird. Die Beamten nutzten einen Rambock, um sich Zutritt zu verschaffen. Unabhängige Zeugen wurden vom Einsatzleiter des Platzes verwiesen. Die Polizei verweigerte auf Anfrage von auf 1 bislang jede Stellungnahme. Maximilian Merkel, Sprecher der Identitären Bewegung Deutschland, beurteilt den Einsatz so:
Viele Patrioten kennen dieses Schicksal mittlerweile. Egal ob liberal, konservative Autoren wie Norbert Bolz oder rechte Aktivisten wie uns. Die Regierung kennt nur noch eine Reaktion: Repression. Sie wollen oder können die Probleme rund um den Bevölkerungsaustausch nicht lösen. Deswegen werden sie immer verzweifelter. Sie haben sich für diese Hausdurchsuchung ausgerechnet das Bundesland Sachsen-Anhalt ausgesucht, wo schon im nächsten Jahr die Politikwende anstehen könnte. Deswegen rufen auch wir dazu auf: Lasst euch nicht einschüchtern.
Aus Moskau kommen beunruhigende Meldungen. Der russische Auslandsgeheimdienst SWR will Hinweise auf einen französischen Militäreinsatz in der Ukraine haben. Demnach sollen rund 2000 Soldaten bereits eine Gefechtsausbildung erhalten haben. Den Kern dieser, Zitat, Angriffstruppe soll die Fremdenlegion bilden. In einer Mitteilung der SWR-Pressestelle heißt es wörtlich: Diese Legionäre befinden sich bereits in polnischen Grenzregionen zur Ukraine. Ihre Verlegung in das zentrale Gebiet der Ukraine ist für die nahe Zukunft geplant. Zwar ist der Geheimdienst Teil einer Kriegspartei und damit keine unabhängige Quelle, doch Beobachter sind dennoch alarmiert, denn die Informationen könnten stimmen. Sie könnten aber auch eine False-Flag-Aktion vorbereiten. In beiden Fällen wächst die Sorge, dass sich der Krieg in Europa ausweiten könnte. Das französische Verteidigungsministerium hat auf eine Anfrage von Auf 1 bis Redaktionsschluss nicht reagiert. Immer mehr Deutsche finden kaum eine bezahlbare Wohnung. Und diese Situation könnte sich noch weiter verschärfen. Denn das Verteidigungsministerium unter Boris Pistorius von der SPD hat entschieden, dass militärische Grundstücke künftig nicht mehr zu zivilen Zwecken umgewandelt werden dürfen. Das betrifft 187 bereits aufgegebene Bundeswehrliegenschaften sowie 13 weitere, die in den kommenden Jahren eigentlich frei werden sollten. Begründung: Die Armee soll wachsen. Dafür brauche man Platz. Üblicherweise entstehen auf ehemaligen Kasernengeländen Sozialwohnungen. So war etwa auf dem Areal der Bergischen Kaserne in Düsseldorf der Bau von rund 1000 Wohnungen geplant, doch all diese Projekte sind jetzt gestoppt. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen ist sich der Folgen bewusst. Infrastrukturstaatssekretär Nils Hilmer erklärte wörtlich: Wir wissen, dass in vielen Fällen bereits Planungen bestehen, betroffene Flächen zivil zu nutzen. Umgesetzt werden die Pläne trotzdem. Bereits vor 2 Wochen bestätigte das Verteidigungsministerium die Vorbereitung entsprechender Vorhaben gegenüber Auf 1. Die meisten anderen Medien berichten erst jetzt über die Pläne. Straßen werden umbenannt, Denkmäler gestürzt und ganze Kapitel der europäischen Geschichte sollen aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden. Was als kritische Aufarbeitung verkauft wird, ist für viele längst ein kultureller Kahlschlag. Ein aktuelles Beispiel: Ravensburg. Dort sorgt die Hindenburgstraße für organisierte Empörung. Der kaiserliche General und spätere Reichspräsident gilt Linken inzwischen als Demokratiefeind. Bundesweite Schlagzeilen machte bereits die Umbenennung der Berliner Mohrenstraße im Sommer. Doch wie soll die Opposition auf diesen Angriff auf die eigene Identität reagieren? Darüber hat Auf 1 mit Benjamin Nolte, Landtagsabgeordneter der AfD in Bayern, gesprochen.
Ich denke aber auch, dass es an der Zeit ist, da wo wir die Mehrheiten haben, das ist ja gerade im Osten in dem einen oder anderen Kommunalparlament vielleicht schon der Fall, dass wir zum Gegenangriff übergehen. Ja, dass wir also schauen, wo haben Umbenennungen stattgefunden, nach Personen, die irgendwie dem linken Mainstream angehören, und da dann wieder die Rückbenennung forcieren oder uns Figuren aus der deutschen Geschichte oder Ereignisse aus der deutschen Geschichte nehmen, die also einen positiven, zu denen wir einen positiven Bezug haben, und die durch solche Umbenennungen dann wieder in den Mittelpunkt rücken.
Also Sie würden sozusagen eine neue Cancel Culture prägen wollen.
Eine Cancel Culture von rechts, ja, den Begriff hatte ich jetzt in der Bodendiskussion verwendet. Ich meine, das Ganze wäre ja nicht nötig, wenn nicht so viel Cancel Culture von links betrieben wurde. Ja, also das ist ja eine Gegenreaktion. Und ich denke, wenn man dann irgendwann nur noch, ich sage jetzt mal, George Floyd Straßen in ganz Deutschland hat, dann muss man da ja auch irgendwann zum Gegenangriff übergehen.
Am kommenden Freitag kommt es nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch in zahlreichen europäischen Städten zu Protestaktionen. In Wien ruft der bekannte Aktivist Martin Rutter zu einer Kundgebung am Ballhausplatz auf. Auf 1 hat mit ihm über die Ziele und Hintergründe des europaweiten Protestbündnisses gesprochen. Mehr dazu im heutigen Interview des Tages. Jeden Monat organisiert der Aktivist und Corona-Kritiker Martin Rutter Protestveranstaltungen gegen die Regierung in Wien. Am kommenden Freitag, den 31. Oktober, findet jedoch ein besonderer Protest statt. Der unter dem Titel Reformation 2.0 gehen an diesem Tag nicht nur Menschen in Wien, sondern auch in zahlreichen Städten Deutschlands und Europas auf die Straße. Über Ziel und Zweck dieses Protestbündnisses spreche ich nun mit Martin Rutter selbst. Servus Martin, freut mich, dich hier im Gespräch begrüßen zu dürfen.
Ja, herzliches Hallo und schöne Grüße ins Studio von Auf 1.
Martin, was unterscheidet denn den Protest am 31. Oktober von den üblichen monatlichen Kundgebungen am Ballhausplatz?
Ja, unsere monatlichen Kundgebungen haben das Primärziel, Neuwahlen und die Kritik an dieser absolut unglaublichen und bösartigen Regierung in Österreich zum Ausdruck zu bringen. Am 31.10. haben wir tatsächlich eine Demonstration, die in mehreren deutschen Städten, auch teilweise in Großbritannien, Dänemark stattfindet und die das erste Mal seit der großen Corona-Zeit, seit den Megademos in Wien und seit dem, was in Deutschland passiert ist, man schafft, dass wir gemeinsam wieder auf die Straße gehen. Das ist ein großer Schritt und ich hoffe, dass wir das ausdehnen können Richtung Schweiz, Richtung Osten, Tschechien, Slowakei und so weiter. Und wir hier wirklich es schaffen, Schritt für Schritt ein europaweites Bündnis, das hier gemeinsam auf die Straße geht, zu bilden. Und es geht vor allem einmal um die Freiheit. Es geht gegen den Krieg, dieser unglaubliche Kriegswahnsinn in so vielen Staaten, der stattfindet. Vorweg natürlich die NATO-Staaten, die da ganz gefährlich sind. Und ja, also all dies sind Themen, die hoffentlich die Menschen am 31.10. auf die Straße bringen.
Wie genau ist denn dieses Demonstrationsbündnis entstanden und welches übergeordnete Ziel verfolgt es denn?
Ja, also da ist ja insbesondere auf 1 mittendrin statt nur dabei mit dem AWEF. Also tatsächlich hat sich dieses Bündnis auch über den AWEF ja damals getroffen. Das erste Mal haben wir uns gemeinsam besprochen, wenn die Zeit gekommen ist. Und das Ergeben, das heißt, der Stamm dieses übergreifenden Bündnisses war ausgehend vom Treffen im AWEF.
Der Titel Reformation 2.0 ist für das katholisch geprägte Österreich ja eher ungewöhnlich. Was soll aus deiner Sicht damit zum Ausdruck gebracht werden?
Ja, tatsächlich habe ich ja da Fragen gehabt an diejenigen, die diesen Titel auch gewählt haben. Und dann hat man mir erklärt, dass es da, also einerseits ist es geschichtlich um die lutheranische Reformation gegangen, aber hier geht es natürlich um eine Reform im politischen Sinne. Mehr direkte Demokratie, klarer Frieden als Wert, wieder das Schätzen des eigenen Volkes und all dies sind Ziele, die wir haben. Und dafür wollen wir gemeinsam auch auf die Straße gehen und wollen dafür möglichst viel beitragen und hoffen, dass dann auch in den verschiedenen anderen Ländern sich dann Schritt für Schritt in den nächsten Monaten viele anschließen werden. Ob das unter dem gleichen Titel läuft, das kann durchaus sein. Vielleicht finden wir auch was Internationaleres. Jedenfalls ist es wichtig, gemeinsam die digitale Identität, digitale Euro und alles, was man gegen uns plant, wirklich noch hinten zu drücken und hier die Freiheit wieder nach vorne zu bewegen. Ja.
Wir wissen, dass je höher die Krise lodert, desto leichter ist das Mobilisierungspotenzial, desto mehr Menschen gehen auf die Straße. Wie schätzt du denn diesmal das Mobilisierungspotenzial für die Demonstrationen in Österreich, Deutschland und Europa ein?
Ich sehe tatsächlich in Deutschland ein höheres Mobilisierungspotenzial, weil das Thema Frieden und Krieg ganz essentiell ist. Und Deutschland, das ja leider in der NATO ist, ist ja, wenn es hier tatsächlich in Richtung Eskalation gehen sollte, mittendrin stand nur dabei, das neutrale Österreich, da ist das Thema Frieden auch da, aber es ist sicher nicht so stark da wie in betroffenen Gebieten wie in Deutschland oder dann bei nächsten Demonstrationen sicher auch Tschechien, Slowakei und so weiter. Da werden, glaube ich, noch mehr Menschen auf die Straße gehen, weil die Betroffenheit größer ist. Gleichzeitig ist die Bedrohungslage ja mannigfaltig, vom digitalen Euro über die Zwangsidentität, wo ja der Ministerpräsident von Großbritannien schon gesagt hat, wer in Großbritannien keine Brit-ID haben wird, der wird arbeitslos sein. Also da geht schon in verschiedenste gefährliche Richtungen. Und je mehr die Menschen das mitkriegen, desto mehr werden auf die Straße gehen. Ich glaube, es wird ein guter Auftakt sein. Und ich glaube, dass das nicht das Ende dieses Demobündnisses sein wird.
Siehst du aktuell dort eine große zentrale Bedrohung, die die Menschen auf die Straße bringt? Oder handelt es sich eben, wie du gesagt hast, viele kleine Gefahren, die aber Ausdruck eines grundlegenden Problems sind?
Also ich spüre, dass die zentrale Bedrohung primär Richtung die Frage von Krieg und Frieden ist. Wir brauchen uns ja nur anschauen, nicht nur was in der Ukraine passiert, auch die Lügen rund um Israel, es gibt keinen Frieden dort, es wird weiter bombardiert. Auch das alles wird sich niederschlagen in diesem Gefühl der Bedrohung. Das heißt, vorwiegend reden wir natürlich von Krieg und Frieden, aber die digitale Identität, die Frage des digitalen Euro, unfassbare Möglichkeiten der Kontrolle, der Klimazentralismus, CO2-Steuern, all das sind nur Teilaspekte von vielen, die auf uns zukommen sollen und die uns die Freiheit in jeder Form nehmen sollen. Und da werden auch manche deswegen zusätzlich auf der Straße sein, aber derzeit ist es die Frage Krieg und Frieden.
Die meisten von uns erinnern sich ja noch alle an die Massenproteste und Großdemonstrationen während der Corona-Pandemie auf der Wiener Ringstraße. Glaubst du, dass uns in den kommenden Jahren so etwas noch einmal bevorsteht?
Ja, garantiert. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und zwar aus zwei ganz großen Gründen oder eigentlich aus drei ganz großen Gründen. Erstens die Frage Krieg und Frieden. Zweitens der geplante, der planmäßige Zusammenbruch der Banken. Was kommen wird, auch kommen wird im Zuge des digitalen Euro. Denn der digitale Euro wird dazu beitragen, dass Geld aus den Geschäftsbanken abgezogen wird, wodurch diese instabil werden und die Wahrscheinlichkeit, dass Banken zusammenbrechen, immens steigt. Und das Dritte ist natürlich alles rund um digitale Freiheit, digitales Gefängnis, Transhumanismus und Co. Also das sind drei Punkte, aber die ersten zwei sind sehr stark. Es kann auch sein, dass es rund um den Israel-Konflikt, Israel plant ja die Deportation von Millionen Palästinensern, Teile Europas haben ja schon gesagt, wir nehmen die auf. Also kann auch sein, dass eine Massenmigrationswelle hier ausgelöst wird und dass auch die dann zu einer Protestwelle tragt. Also es gibt mehrere Aspekte. Die ersten genannten sind definitiv große Träger zukünftiger Demonstrationen. Wenn es tatsächlich Richtung Migration und mit neuer Migrationswelle geht, werden auch viele diesbezüglich auf der Straße sein. Also ja, der Auslöser ist noch unklar, was der erste Auslöser ist, aber es wird riesengroße Massendemos wiedergeben und ich hoffe, die Leute werden sich daran erinnern, dass wir uns ganz, ganz geschickt verhalten müssen, weil die Polizei wird wieder gegen uns sein.
Du hast es jetzt wunderbar aufgezählt, all diese Gründe, aber abschließend in einem Wort, warum sollte man am 31. Oktober auf die Straße gehen, egal ob in Wien oder in einer deutschen Stadt?
Frieden. Frieden und der zweite Wort, Freiheit. Und das brauchen wir und sonst werden wir früher oder später alles verlieren. Und das, was wir bei den Corona-Demonstrationen zusammengebracht haben, sei es bei den Megademos in Wien oder anderen, nämlich diese Massen zu mobilisieren und den Menschen zu erklären, dass dieses System nicht für uns, sondern gegen uns arbeitet, das ist das Ziel, denn das müssen viele, viele Menschen verstehen in Zukunft auch.
Lieber Martin, vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
Dankeschön und alles Gute ins Auf Endstudio.
Keine Lust mehr auf Klimaschutz? Das haben sich offenbar fast 900 Unternehmen gedacht, die nun ihre Klimaverpflichtungen zurückzogen. Darunter etwa namhafte Firmen wie Swiss Re, Zurich Insurance Group oder Sulzer. Offiziell gibt es meist keine Begründung für ihren Rückzug. Doch die Gründe dürften auf der Hand liegen. Ausufernde Bürokratie und gestiegene Produktionskosten durch den sogenannten Klimaschutz. Auch dieses Beispiel zeigt, Widerstand wirkt. Ob es weiter Schule machen wird? Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.